Hallo und herzlich willkommen heute zur 207. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Heute steigen Pia und Chris bei mir ein, zwei, die vieles anders machen und gerade deshalb so viel zu sagen haben. Pia ist Gartenbauingenieurin, Chris Weinbauingenieur. Sie kennen sich seit der Schulzeit, sind seit 2010 ein Paar, haben in Geisenheim studiert und sich 2013 das Ja-Wort gegeben in einem Weingut. Damals war es ein Traum, heute ist es Realität. Kasai Winemaking, ein kleiner Naturweinbetrieb im Steigerwald, gegründet mit nichts als einer alten Korbpresse, 6 Fässern und einer sehr klaren Idee davon, was Wein sein darf. Ungeschönt, lebendig, eigenwillig. Wir sprechen über ihren Weg, ohne elterlichen Betrieb, ohne geerbte Flächen. Wir sprechen über die Arbeitsteilung zwischen Weinberg und Keller, über Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, Zeit als Stilmittel und den Unterschied zwischen Naturwein und Low Intervention. Eine Folge, die Mut macht und zeigt, was möglich ist, wenn man losgeht. Losgeht, ohne zu wissen, wie weit man kommt. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, ein kurzer Hinweis auf 3 besondere Live-Webinare, die ich im Juli veranstalte. Alle kostenlos, alle mit spannenden Gästen. Am 15. Juli spreche ich mit Michel Andres, Sekt-Ikone aus der Pfalz, über handwerkliche Flaschengärung, Dosage und Charakter und stelle die Frage, Champagner war gestern? Am 16. Juli, also einen Tag später, ist Fred Leumer aus dem Kammtal mein Gast. Unter dem Titel Regenerativer Weinbau, Umbruch in eine neue Haltung, sprechen wir über lebendige Böden, biodynamisches Denken und die Kraft positiver Veränderung. Und dann am 29. Juli geht's nach Rheinhessen. Die Vulkangeneration. Das sind junge Winzerinnen und Winzer, die Terroir radikal neu denken und mit Energie und Tiefgang eine ganze Region verändern. Wenn du bei einem oder mehreren dieser Gespräche live dabei sein möchtest, alle Infos und die Anmeldelinks findest du wie immer in den Shownotes. Und vielleicht ist das ja der Punkt, an dem Neugier zum Wunsch nach echtem Verstehen wird. Mit Struktur, Tiefe und Austausch. Die Weinkenner Masterclass ist mein Herzensprojekt, ein 6-monatiger Deep Dive für alle, die Wein nicht nur trinken, sondern durchdringen wollen. Mit inspirierenden Winzergesprächen, intensiven Webinaren und einer gemeinsamen Reise in ein deutsches Weinbaugebiet. Wenn du spürst, dass da noch mehr geht, mehr Tiefe, mehr Urteilskraft, mehr Genuss, dann schau dir das Programm an. Wir starten im November und noch sind aktuell ein paar Plätze frei. Und jetzt willkommen im Steigerwald bei Pia und Chris von Kasai Winemaking. Los geht's! So, liebe Pia, lieber Chris, ich freue mich sehr, euch beide heute hier im Podcast zu Gast zu haben und sage herzlich willkommen.
Hallo.
Hallöchen.
Geht's euch beiden gut heute?
Ja, doch.
Etwas müde vom Wochenende, aber ansonsten.
Ist ja schon eine Weile her, das Wochenende, aber dann muss es spannend und anstrengend gewesen sein, wenn es bis in den Dienstag hinein ragt. Und sagt mal, wo treffe ich euch an?
Bei uns gerade jetzt im Wohnzimmer, also in Ebrach, wo wir quasi auch zu Hause sind, wo das Weingut ist und gerade im Wohnzimmer, wo wir am meisten Ruhe haben.
Chris, Ebrach, sag doch mal in 2, 3 Sätzen, wo der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin euch da verorten kann.
Okay, also wir sind quasi Ebrach mitten im Steigerwald. Ebrach liegt direkt an der A3, was heißt direkt an der A3, so 10 Minuten in den Wald rein. Und wir haben sehr idyllisch Wälder, Wiesen, Wein. Wobei Wein bei uns jetzt direkt in Ebrach weniger ist. Und ist so im Viereck, Dreieck, wie auch immer man das genau benennen möchte, Nürnberg, Würzburg, Bamberg, Schweinfurt. Wir haben ungefähr immer 40 Minuten jeweils in die Städte, 45. Und sind da doch sehr zentral, aber auch abseits vom Schuss und mitten in der Idylle.
Ich meine, Franken werden viele Hörer natürlich mit Wein verbinden, mit Silvaner und aber mit anderen Sorten. Nur gibt es denn bei euch in der Nähe bekannte Weingüter, sodass man da mal sagen kann, okay, die sind in der unmittelbaren Umgebung?
Also direkt der nächste Weinort ist quasi Kammerforst Oberschwarzach-Handtal. Wirklich bekannt würde ich jetzt nicht sagen, dass da Weingüter dabei sind. Das einzige größere Weingut, was es da ist, ist der Forellenhof, das Weingut Baumann. Und ansonsten geht es dann schon Richtung Wiesentheid, beziehungsweise dann brauchen wir ungefähr so 25 Minuten, dann sind wir in Sommerach, Nordheim, Volkach und da sind ja dann die ganzen
Genau, okay.
großen Bekannten, die man aus Franken so kennt.
Also ein bisschen abseits.
Genau, also genau am Rand, um es mal auch so zu sagen, ja.
Steigerwald ist das aber immer noch Gipskäuper.
Genau,
Okay.
richtig.
Chris und Pia, stellt euch doch mal bitte gegenseitig vor. Was schätzt ihr am meisten an der Persönlichkeit, am Charakter des anderen und was an seiner bzw. ihrer Arbeit? Pia, magst du beginnen?
Ja, also dann fange ich mal an. Der Chris wusste sehr früh, was er machen möchte und das schätze ich an ihm auch heute noch. Er war da sehr zielstrebig mit seinem Wunsch in Mittelfranken zu sagen, ich werde Weinbau studieren und genauso zieht er das auch weiterhin durch. Wir haben dann gemeinsam unsere Studiengänge ja quasi verpackt und das ist auch im Arbeitsalltag. Wir teilen uns das wunderschön auf und wir gehen gegenseitig auf die Ideen und Inspirationen des anderen ein und er treibt mich oftmals auch ein bisschen an. Das brauche ich auch in vielen Punkten. Ich bin ihm oftmals ein bisschen zu tagverträumt in vielen Dingen. Da bin ich ganz froh, dass er der Macher-Typ dahinter ist und ja, quasi all die Ideen umsetzt, die ich mir so ausdenke, dass er dann da sagt, okay, das gehen wir jetzt an und ganz viel ausprobiert und ja, sehr, sehr zielstrebig, wie gesagt, an all unsere Projekte rangeht und uns auch führt in dem Bereich.
Pia, das hast du sehr schön formuliert und gleichzeitig die Latte für den Chris ganz
Ja.
weit nach oben gelegt. Chris, jetzt bist du an der Reihe.
Ja, wie sie ja gerade schon gesagt hat, wir haben unsere Studiengänge ja irgendwo aufeinander abgelegt. Pia hat ja so ein bisschen viel durchgemacht. Beim Abi war sie eher der soziale Zweig. Danach dann quasi Kunstakademie ein Jahr lang in Nürnberg freie Kunst studiert. Da aber dann schon immer festgestellt, dass das, was sie quasi auch gemacht hat, mehr in die Pflanzenrichtung geht und ist dann zu mir mit nach Geisenheim gekommen und hat dann da auch Gartenbau quasi studiert mit Schwerpunkt auf dieses Bodenmanagement und international. Und ist halt einfach bei uns auch der kreative Part. Ja, also die ganzen Etiketten, die ganzen Ideen, wie wir was wie umsetzen, das kommt eigentlich hauptsächlich von ihr. Und auch dann die draußen Weinbergsarbeit, das macht sie wirklich mit extrem vieler Hingabe, dass das einfach auch so passt, wie wir uns das vorstellen oder wie ich mir das dann im Keller hoffentlich vorstelle, dass es dann am Schluss rauskommt. Also da ist wirklich schon viel Herzblut auch hinten dran. Und ja, wo sie zwar sagt, dass ich sie reintreibe, ganz klar, das stimmt schon das ein oder andere Mal, aber wenn ich sie jetzt nicht hätte, wäre ich, glaube ich, träge, neue Sachen auszuprobieren, weil sie dann doch immer wieder neue Impulse bringt und neue Ideen, was zu machen. Also wir haben ja einen großen Hof, wo viel ansteht, zu renovieren und zu machen und zu bauen. Ich hätte wahrscheinlich, wir sind gerade dabei, Gewächshaus zu bauen, ich hätte wahrscheinlich irgendwo einfachen Weg irgendwas gekauft. Nein, wir bauen es halt jetzt komplett selbst. Das sind halt dann so die Sachen, wo sie jetzt sagt, nee, warum sollen wir, wenn wir das ganze Zeug da haben, irgendwo was noch zusätzlich besorgen. Sie gibt halt dann die Anstöße, hey, das ist ein neues Projekt, das könnten wir jetzt umsetzen und so machen wir das. Und so gehen wir auch in unsere ganzen Weinbergsarbeiten beziehungsweise in unsere ganzen Weingutsgeschichten ran.
Das heißt, Chris, die Energie kommt dann initial oft von dir, und die Richtung und die inhaltliche Ausgestaltung, wie es dann wirklich läuft, da kommt viel Input, von der Pia.
So kann man das schon. Also klar, wir sprechen viel zusammen ab, weil das ist auch das, was uns ausmacht, dass wir sehr viel mit von Anfang an auch immer ausgemacht hat, dass wir halt viel miteinander kommunizieren. Und das ist auch heute noch so. Vielleicht das ein oder andere Mal, wenn man relativ geschafft ist, nicht, aber wir probieren das schon, oder wir sind da immer noch sehr, sehr im Austausch. Und so kommt es dann, dass wir quasi unsere Projekte da dann quasi, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, der Input kommt von ihr, die Umsetzung dann von mir, weil ich halt eher der Macher bin, war ich schon immer. Und das funktioniert eigentlich, ja, ergänzen wir uns sehr, sehr
Klingt
gut.
super, klingt super. Wie lautet denn euer Elevator-Pitch, wenn euch jemand fragt, was ist Kasey? Das ist ja der Name, den ihr euch gegeben habt.
Also Kasey, das sind wir, das verbindet uns als Familie. Es sind ja quasi Kürzungen beider Nachnamen, Karamarko und Seibold. Und es sollte von Anfang an quasi naturverbunden, zurück zum Ursprung, auch wieder die Verbindung unserer Studiengänge Weinbau und Erwerbsgartenbau, dass sich dieses natürliche Rad wieder dreht, also dass der Weinberg wieder zur, ja, natürlichen Ursprungsfunktion zurückgeht, weg von den synthetischen Mitteln, weg von, ja, industrialisiertem Wein hin zur Natur. Das könnte man eigentlich sagen, das ist Kasey, der Weg wieder zurück zur Natur.
Wie fing alles an? Da war ja Liebe im Spiel, ne? Das Studium Geisenheim 2010, erste Ideen für einen Lebensentwurf. Wie würdet ihr es beschreiben, wenn ich frage, wie hat wirklich alles angefangen?
Ja, alles angefangen hatte ja eigentlich auf der Realschule damals noch. Hat aber ja dann doch 4 Jahre gedauert, bis wir dann wirklich zueinander gefunden haben. Der Chris war ja in der Zeit dann auch in Australien, hat viel gesehen. Ich habe dann mein Kunststudium und alles schon gehabt. Und dann hat es dann doch irgendwann funktioniert und es war sehr schnell klar, dass ich mit nach Geisenheim gehe, aber eben nicht Weinbau studieren möchte, sondern ich habe damals ja schon gesagt, es gibt mehr als nur die Reben. Und alles steht ja irgendwie so ein bisschen auch bei den Pflanzen, also immer miteinander in Verbindung und deswegen Gartenbau, dass man einfach auch diese komplette pflanzentechnische Seite einfach mitzieht und sich nicht nur auf ja, Monokultur in dem Sinn spezialisiert.
Genau, also ich würde sagen, das war halt auch so der Punkt, durch dass wir uns halt schon so lange kennen. Also wir sind am 6.6.2010 zusammengekommen, das ist 15 Jahre bald. Und wir kannten uns da schon 4 Jahre und wir wussten, wie der andere quasi tickt. Und sie wusste von Anfang an, dass quasi, wenn ich so als Quereinsteiger, ich meine, wir kommen aus Nürnberg-Schwabach, ja, Mittelfranken, mehr Bierregion, Spalder Hopfen direkt um die Ecke,
Ja.
ja, da gibt es keinen Wein. Ja, aber trotzdem hatte ich halt von Anfang an gesagt, nee, also ich will Weinbau und Önologie studieren. Und dass sie dann aber auch wusste, das läuft irgendwann auf ein eigenes Weingut hinaus, weil das ist ja, wenn man als Quereinsteiger ist, ja schon irgendwo so der Traum, ja, dass man ein eigenes Weingut irgendwann vielleicht mal besitzt oder führt. Und man möchte ja nicht permanent immer im Angestelltenverhältnis sein, auf einem anderen Weingut und für andere Weine machen, sondern man will es ja auch selber machen, ja. Und daher war das für sie von Anfang an klar, und dass sie da auch so mitgezogen hat. Das ist das, was uns halt von Anfang an auch so ausmacht, dass wir von beide den von Beginn an diesen Traum hatten und auch daraufhin gearbeitet haben, ja, und alles auch so ein bisschen darauf ausgelegt haben.
Gab es denn damals schon eine klare Vision oder war das eher eine sehr, sehr starke Sehnsucht?
Also die Vision mit dem, dass wir komplett Naturwein machen, das gab es so noch nicht. Ist noch nicht 100%. Dass es mehr in diese, also Bio war für uns eigentlich von Anfang an definitiv gesetzt. Dass das, weil das ist einfach auch so der Zukunftsweg. Das war für uns eigentlich klar. Aber wo es uns dann noch hin verschlägt, das war jetzt noch nicht das. Wir haben im Rheingau natürlich auch geguckt gehabt, als wir in Geisenheim gewohnt haben und ich dann danach noch da weitergearbeitet habe, ob es da irgendwo was gibt. Es wäre auch die Option gewesen, dass man sagt, weil als ich Neuseeland war, hatte ich das Jobangebot eigentlich auch schon auf dem Tisch liegen. Also ich hätte auch unten in Neuseeland bleiben können, aber da hat die Pia dann gesagt, hey, wir wollen Familie gründen. Das war dann auch so ein Punkt, wo wir halt viel miteinander drüber gesprochen haben, ob das überhaupt wirklich Sinn macht. Aber das wäre auch eine Option gewesen, dass man sagt, okay, man baut was in Neuseeland beispielsweise auf.
Ja.
aber jetzt immer wieder in Franken, wo auch der Familienmittelpunkt ist, was dann auch der Grund war, wenn man Familie gründet, die Kinder sollen ja auch irgendwo den Bezug zur Heimat beziehungsweise auch zu den Großeltern ja bekommen und dann nur einmal im Jahr sehen, ist halt auch sehr schön.
Ja. Aber es ist ja ein ungewisser Weg hin zu diesem Ziel, zu dieser Idee, zu dieser Vision, eigenes Weingut mit eigenen Weinbergen. Wie ist das verlaufen? Wie kamt ihr schlussendlich zu eurem Weingut?
Ich glaube, der Entschluss, der war eigentlich für uns schon relativ früh. Ich glaube nicht, dass wir uns da hingesetzt und das wirklich beschlossen haben, sondern wann immer wir von der Zukunft gesprochen haben, war für uns beide immer klar, wir wollen ein eigenes Weingut. Also für die Familie haben wir uns halt immer wie so einen kleinen Hof erträumt, also einen, vielleicht so einen Restbauernhof. Und dann war auch schnell klar, okay, dann läuft es auch auf ein Weingut hinaus. Und ja, das halt alles mit möglichst nachhaltigen Aspekten. Also da wurden wir beide sehr geprägt während unserer Studienzeit in Geisenheim. Ich besonders durch meinen Professor in Agroforst und internationalem Anbau. Der hat uns da sehr viel, ich hatte ihn auch im biologischen Anbau, der hat uns da sehr viel gezeigt von diesem natürlichen Kreislaufsystem, wie man es anbaut, was möglich ist. Und das ist was, was wir im normalen Studienalltag überhaupt nicht gelernt haben. Ja, wie diese Kreislaufwirtschaft wirklich funktioniert. Und das hat mich damals so geflasht, dass ich immer gesagt habe, wenn Weingut, dann möchte ich das so aufbauen, dass wir möglichst wenig, ja, Mittel noch hinzusetzen müssen, also auch für die Pflege der Pflanzen, sondern dass wir das, was im Weinberg wächst, dass wir das einfach so aufbauen, dass auch ein natürlicher Kreislauf schon im Weinberg vorhanden ist. Und da wurden wir ja damals noch sehr belächelt, auch von Kommilitonen. Und jetzt langsam kommt es ja überall auch an, dass das einfach der normalste Weg sein sollte, wie Weinbau betrieben wird irgendwie. Also man geht ja jetzt endlich wieder zurück zu dem Ganzen. Und deswegen glaube ich, gibt es keinen Stichtag, wo wir sagen müssen, wir haben es entschieden, sondern es war für uns einfach irgendwie immer klar.
Aber diese Inspirationen waren wichtig, ne?
Ja, definitiv. Weil sonst verliert man sich, glaube ich, auch irgendwo in seinem, in dieser Aufbauphase. Also man muss ja ein klares Ziel vor Augen haben. Und deswegen, ja, weil es reden einem ja auch viele rein, so möchtet ihr das wirklich? Das ist so unsicher. Und dann,
Und
ja.
ich meine, das ist ja aktuell durchaus nicht ein verbreitetes Phänomen, aber es gibt doch eine ganze Reihe von jungen Menschen, die Weinbau studieren, die vom Wein angefixt sind und die sich eine Perspektive auch als Gründer, als zukünftige Weingutsbesitzer vorstellen können. Und vielleicht habt ihr auch hier die ein oder andere Erfahrung gemacht in diesem gesamten Gründungsprozess, wo ihr sagt, das war wichtig, das hat geholfen, dran zu bleiben, trotz aller Hürden.
Also was mich angeht, war es auf jeden Fall immer das Feedback, das man auf jeden Fall bekommen hat. Also von anderen, weil man sieht ja selbst eigentlich oft überhaupt nicht, was man jetzt schon geschaffen hat. Und oftmals da verzweifelt man
Das
natürlich
stimmt,
ja
ja.
auch und hat den Blick überhaupt nicht mehr dafür, was für eine Leistung schon erbracht wurde. Und wenn dann Leute herkommen und man so ein bisschen erzählt und alles zeigt, was man macht und wie man arbeitet. Und die dann auch dastehen und sagen, wow, also und das habt ihr alles jetzt gemeistert die letzten Jahre und dann auch noch mit zwei kleinen Kindern. Und das gibt einem auch noch mal Energie, weil man sich ja selber immer nur, ja, sich selbst immer sehr kritisch beobachtet. Und es bringt aber einfach sehr viel dran zu bleiben, auch um für den Familienalltag, für die Kinder, dieses Arbeiten mit der Natur und am eigenen Traum zu arbeiten. Ich glaube, das kriegen die Kinder auch sehr mit, was das für uns im positiven Sinn bedeutet. Also ich glaube, es hat auch so eine Vorbildsfunktion irgendwo nochmal.
Chris, siehst du das auch so?
Ja, also Feedback, das ist definitiv das Allerwichtigste in dem Punkt. Also besonders für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin, was beispielsweise meine Weine angeht, sehr, sehr kritisch. Oder unsere Weine, sehr, sehr kritisch. Und da sagt die Pia dann schon, nee, das passt jetzt, den können wir jetzt beispielsweise füllen, wo ich sage, ah nee, den könnte man noch ein bisschen liegen lassen und dann hier und da. Und dann, wenn aber dann jetzt beispielsweise Kollegen da sind oder ähnliches und die dann auch mal probieren und sagen, hey, das ist Bombenwein, könnte ich nicht besser machen, wo du weißt, hey, die sind schon 10 Jahre oder länger im Geschäft. Das ist dann schon ein großes Lob oder auch die Umbaumaßnahmen, die wir hier getroffen haben. Also wir haben ja einen alten Bauernhof aus den 60er Jahren hier in Ebrach gefunden und gekauft. Und den komplett kernsaniert, also das Wohnhaus komplett kernsaniert, also bis auf die Grundmauern zurück, alles neu aufgebaut. Und dann nach und nach, Step by Step, quasi dann noch drüben den Weinkeller, das ist der alte Kuhstall gewesen, den dann quasi Step by Step umgebaut, so dass wir das als Produktionsstätte verwenden können und dürfen, sagen wir so, auch, ja, gibt ja immer wieder rechtliche Grundlagen dafür, was man, wo man was machen darf. Und da dann auch das Feedback zu bekommen von Winzerkollegen oder auch von Kunden etc., die das, diese Arbeit dann noch irgendwo wertschätzen und sagen, hey, das muss man oder das kann man unterstützen, das sollte man unterstützen, damit es da vorangeht, weil das ist der Wahnsinn, was die zwei da quasi jetzt innerhalb der Zeit mit Freunden, Familien und Kind und Kindern quasi auch da aufgezogen haben, ja.
Das muss, ich habe es ja gesehen, eine große Kraftanstrengung bedeutet haben, das alles binnen weniger Jahre hinzubekommen. Überhaupt so einen Hof überhaupt mal erst zu finden, glaube ich, ist entweder Glück oder was auch immer, was da zusammenkommen muss. Und dann diese Umbaumaßnahmen mit sehr viel Eigenleistung, Familienhilfe wahrscheinlich. Und trotzdem wird es ja da auch nochmal externer Mittel bedurft haben, um das alles stemmen zu können, oder?
Man muss da auch natürlich sagen, man hat das Glück, wir sind mitten im Steigerwald. Ist jetzt nicht die gefragteste Gegend, ja, auch wenn wir hier in Ebrach wirklich alles haben. Das ist das, was die Leute ja immer nicht sehen. Also die Freunde und Familie, als sie das erste Mal das Haus gesehen haben und hierher gefahren sind, haben sie gesagt, Gottes Willen, wo schickt ihr uns hier hin? Und dann haben wir ihnen aber auch gesagt, hey, guck mal, in Ebrach es gibt einen Zahnarzt, es gibt einen Allgemeinarzt, Grundschule, also es ist alles da. Wir
Sogar ein
kriegen
Naturschwimmbad.
Naturschwimmbad, genau.
Klasse,
Das haben wir
ja.
auch, Naturschwimmbad, und wir haben den Steigerwald Panorama Baumwipfelpfad. Ja, also es ist hier wirklich alles da. Und dann haben sie das Haus gesehen und haben dann auch wirklich gesagt, okay, wir helfen euch, und wir haben das ja Ende 2028 quasi
18.
bekommen. 18, 28, um Gottes Willen. 2018, quasi Ende 2018 durften wir hier rein und anfangen, und Mitte 19 sind wir schon eingezogen, weil einfach die Familie jedes Wochenende da war und hat hier Vollgas gegeben. Und da muss man wirklich an der Stelle ganz großes Lob und Dankeschön auch nochmal aussprechen, weil ohne die Familie und Freunde hätten wir das in dieser Zeit, in dieser Kürze der Zeit auch gar nicht geschafft.
Ja,
Ja,
die ja nicht vor Ort hier
weil
wohnen,
die wohnen
also.
ja auch nicht vor Ort, genau. Die fahren
Ja.
ja alle eine Stunde von Nürnberg hier hoch. Das ist schon eine Leistung. Wir hatten jedes Wochenende so zwischen 10 und 13 Leute da, und da hatten wir dann eher Probleme, Arbeiten für die alle zu finden.
Ja, das ist schon an der Stelle, habt ihr gemerkt, wie wichtig es ist, wenn man Freunde und Familien um sich herum hat, die auch in so Situationen tatsächlich mit anpacken. Und gleichzeitig ist es ja noch ein anderes Thema, nämlich die Integration ins Dorf, wenn man da als Neuankömmlinge da ankommt und vielleicht auch nicht so ganz in das normale Schema der ortsansässigen Menschen passt. Wie ist die Integration ins Dorf gelaufen für euch und was sind das für Menschen, die in Ebrach leben?
Also wir sind ja ein kleiner Ortsteil von Ebrach noch. Wir wohnen ja direkt im Buch bei Ebrach, und wir sind hier gerade mal 50 Leute. Und da wurden wir sehr schnell aufgenommen. Also da gab es ja, bevor wir hier überhaupt anfangen konnten umzubauen, gab es hier einen Sturm. Und dann haben die alle Hebel in Bewegung gesetzt, uns zu erreichen, um uns eben zu sagen, hey, euer Haus wurde mit beschädigt und kommt mal bitte vorbei. Und da waren gleich die ersten Berührungspunkte da. Und bei so einem ganz kleinen Ortsteil, da ist natürlich auch die Neugierde groß. Da kommt dann natürlich einfach mal die Nachbarin vorbei und will mal kurz ein Pläuschen halten, um gleichzeitig mal so ein bisschen auf die Baustelle zu spitzen, weil alle kannten ja die Vorbesitzer und die Kinder und ne, die Geschichte, die mit diesem Haus zusammenhing. Und da war einfach das Interesse groß, uns hier kennenzulernen und auch willkommen zu heißen. Und die Leute hier sind sehr offen, auch für unsere Ideen. Die sagen uns auch ganz offen, wenn sie mit Naturwein zum Beispiel gar nichts anfangen können oder jetzt den Bezug oder den Zugang noch nicht so gefunden haben, sind aber ganz toll dabei, uns hier auch zu helfen und zu unterstützen mit mal einem Balken mehr oder den Stapler, den wir uns leihen können, weil wir das ja alles noch nicht besitzen. Und doch, also da haben wir sehr viel Unterstützung auch in den letzten Jahren von den unmittelbaren Nachbarn hier erfahren. Also, und Ebrach an sich ist, finde ich, schon sehr offen in seiner Mentalität. Es sind sehr viele junge Familien hierher gezogen in den letzten Jahren und die haben sich eigentlich auch ins Vereinsleben ganz gut integriert, muss ich sagen. Also da, ja, sind wir
Klingt
eigentlich
vorbildlich.
wirklich gut angekommen.
Klingt vorbildlich. Ich habe irgendwo mal gelesen, da habt ihr gesagt, oder ihr habt es mir mündlich gesagt, mit 6 Fässern, einer alten Korbpresse und viel Improvisation haben wir unseren Traum gestartet. Trifft
Ja,
das so zu?
so kann man das nennen, ja.
es waren, glaube ich, am Anfang sogar nur zwei Fässer.
Ja.
Die standen dann da so ganz alleine in dem Weinkeller rum.
Ja, jetzt sind es schon ein paar mehr. Ich habe sie gesehen. Nicht gezählt, aber
Richtig.
gesehen. Wir haben ja eben schon mal gestreift das Thema Prägung, wo ihr gelernt habt, studiert habt. Aber da gab es ja weitere Stationen. Speziell, wenn ich Chris jetzt an dich denke, Schloss Reinhardshausen, Vollraths, du hast vorhin Neuseeland genannt. Was hast du in diesen oder bei diesen Etappen gelernt? Was hast du mitgenommen? Vielleicht auch Ideen, wie du das Weinmachen mal nicht gestalten willst.
Also klar, ich war ja in verschiedenen Betrieben. Also zum Weinbau an sich bin ich ja, das ist vielleicht das, wo man am ehesten mal anfangen sollte, durch meine Eltern gekommen, weil die einen Weinberg an der Mosel mit einem Freund zusammen gepachtet hatten, im Weingut Siegfried Schorn in Enkirch. Und durch den bin ich ja eigentlich dann zum Weinbau gekommen, durch dass ich in den Ferien immer wieder bei ihm war. Ich war als Kind schon immer mit bei der Weinlese mit dabei und alles. Und als dann halt die Frage kam, was ich nach dem Abi mache, war halt ganz klar, oder gut, war eigentlich schon, während ich dem Abi das Ganze gemacht habe, habe ich ja gesagt, okay, ich will nach Geisenheim Weinbau und Önologie studieren, war dann im Vorpraktikum in Österreich, im Kammtal, bei einem Familienbetrieb. Und was dann klar, dann logischerweise dann hier Reinhardshausen, Vollraths, Neuseeland, da habe ich mir extra ein kleineres Weingut ausgesucht gehabt, weil ich gesagt habe, ich will nicht nur eine Nummer sein und immer das Gleiche im Herbst machen. War da eine Stunde nördlich von Christchurch auf einem 50 Hektar Betrieb und wir haben da für viele andere Kleinwinzer auch noch Wein ausgebaut. Das war für mich eigentlich so mit das Prägendste dann im ersten Moment. Und als letztes war ich dann quasi beim Winzerkeller in Sommerach. Und das ist natürlich schon mal eine andere Hausnummer, ne? Vorher waren das alles kleinere Betriebe, wobei jetzt Vollraths mit 80 Hektar auch nicht klein ist, sind mit
Nee,
60
ganz
nur noch.
böse nicht, nee.
Aber es ist halt VDP-Betrieb, ist halt nochmal ein anderes Qualitätsdenken als in der Genossenschaft, wobei Winzer Sommerach ja schon anders denken. Aber trotzdem irgendwo diese Verpflichtung natürlich den Genossen auch da ist, ja. Und der Wein muss einfach einer extrem breiten Masse schmecken. Und das war am Ende natürlich auch irgendwo nochmal ein Punkt für mich zu sagen, ich will aus dem Keller raus. Aber der größte Punkt war bei mir eigentlich, oder dass ich den Job wechsle, war ja bei mir die Gesundheit. Und Neuseeland hat mich da eigentlich schon geprägt und dann auch viele diese Weinreisen, die wir halt auch durch die Familien in Kroatien und sowas gemacht haben, ja, wo wir verschiedene Weingüter besucht haben, die ja schon immer in dieser Art Back to the Roots quasi arbeiten, ja, und auch da hat ja jede Familie noch 3 Zeilen Weinberg und machen den Wein noch wie ihre Ur-Ur-Urgroßeltern, ja, und setzen ihn 5-mal ab, dass er dann quasi so extrem ausschaut, als wäre filtriert, obwohl das gar nicht ist, lassen ihn extrem lang auf der Maische etc. Also das sind ja alles diese Ansätze, die wir ja auch hier verfolgen. Und das ist halt ein ganz anderes Geschmacksprofil und es ist nicht so uniform. Und das sind eigentlich schon so diese Punkte, die einen da geprägt haben, ja.
Pia, wie war das bei dir? Gab es da auch gärtnerische Vorbilder? Du hast vorhin einen Professor schon mal genannt. Und was bedeutet dir die Arbeit mit dem Boden? Was ich da rausgehört habe, ist, dass du da eine sehr intime Beziehung dazu hast.
Ja, also die Arbeit mit Pflanzen und Boden, das war ja, hat mich seit Kindheitstagen immer fasziniert. Ich werde von meiner langjährigsten Freundin auch immer noch verspottet als die Pflanzenärztin in Omas Nachbarsgarten. Da habe ich halt immer versucht, alte Bäume und sowas zu reparieren als Kind. Aber das war, ja, da war halt schon so eine gewisse Neigung da. Aber am meisten geprägt hat mich wirklich der Professor Heller, der uns gezeigt hat, wie er mit Agroforstkulturen weltweit ja einfach so ein dieses natürliche System aufgebaut hat. Und das wollte ich verfolgen. Und dann kamen natürlich auch immer wieder die Einflüsse aus Kroatien. Mein Vater stammt ja aus Kroatien und da, ja, habe ich oft gesagt, in dem Dorf ist so ein bisschen die Zeit stehen geblieben. Da wurde halt viel noch gearbeitet, wie wir es vor 150, 200 Jahren kannten. Und das hat natürlich als Kind auch sehr geprägt. Und dort war auch immer Weinbau und Oliven und alles war vorhanden. Und mein Vater hat mir immer erzählt, was er da alles an Handarbeit machen musste, also wirklich halt mit anfassen und dran. Und das hat sich dann irgendwann einfach richtig angefühlt, irgendwie das ein bisschen zu vereinen. Also, weil dort gab es ja oder wurde diese ganzen synthetischen Mittel auch überhaupt nicht eingesetzt. Und wenn wir bedenken, dass es den Weinbau ja seit circa 7000 Jahren gibt, aber erst seit 100 Jahren diese ganzen synthetischen Mittel, die jetzt ja angeblich nicht mehr, auf die man ja angeblich nicht mehr verzichten kann, sieht man einfach in dieser Bio- oder vor allem Naturweinszene doch, man kann auf so vieles verzichten, weil es ja auch die Jahrtausende vorher funktioniert hat. Und das ist was, was mich halt immer so überzeugt, da wieder diesen Spagat zu schaffen zwischen all den Erkenntnissen, die man heute hat, aber mit dem alten Fachwissen, das halt oftmals verloren geht, wenn man da in die biodynamische Landwirtschaft guckt. Was die Natur stellt uns ja alles zur Verfügung. Wir müssen es bloß nutzen.
Sag uns doch mal konkret, speziell vor dem Hintergrund, dass ja viele Hörer und Hörerinnen nicht wie du tagtäglich mit dem Boden arbeiten. Was ist wirklich aus deiner Sicht ein gesunder, vitaler Boden? Wie riecht man das? Wie fühlt man das? Wie sieht man das? Und wie unterscheidet er sich in dieser Hinsicht von eben nicht gesunden Böden?
Also ein gesunder Boden hat schon mal einen relativ guten Humusanteil. Der sollte im Schnitt bei 5 bis 6% liegen. Bei den meisten Böden, die wir heute haben, liegt der vielleicht nicht mal ganz bei 1%. Da kann der Boden natürlich auch sehr wenig Wasser aufnehmen, weil er sehr fest ist. Keuper ist ja sowieso vorbelastet bei Trockenheit mit dem festen Boden. Ein richtig gesunder Boden, der ist relativ dunkel. Der Josef Engel hat hier in Franken, der sagt auch gern, der hat Popcorn-Krümel. Der riecht richtig, ja, man riecht gesunden Boden. Also dieses Erdige, das kennt man oft aus dem Wald, wenn das so richtig duftet. Und das haben wir bei den meisten Böden nicht mehr. Also die sind total ausgelaugt, die sind trocken. Da, ja, wenn man schon drüber läuft, ist es überhaupt keine Feuchtigkeit mehr vorhanden. Und das ist natürlich auch der Stress, mit dem die Böden, mit dem die Pflanzen zu kämpfen haben, weil wenn dann mal Niederschläge kommen, der Boden überhaupt nicht mehr in der Lage ist, dieses Wasser aufzunehmen und in die Tiefe weiter zu transportieren, sondern es rutscht einfach drüber hinweg, weil der Boden so verdichtet ist, so ausgelaugt und es keine offenen Luftporen mehr gibt, in denen das Wasser sich sammeln kann. Es sind keine Wurzeln mehr da, die das Wasser halten können. Und dadurch ja, haben unsere Pflanzen extremen Stress und deswegen müssen wir von dieser industrialisierten Landwirtschaft Stück für Stück zurück, weil unsere Böden sind ausgelaugt und kaputt und es dauert Jahrzehnte, um sowas wieder eigentlich zurückzuführen zu einem gesunden Boden.
Und die Überfahrten mit so schweren Geräten wie den heutigen Traktoren, das kann ja auch nicht ganz günstig sein für die Böden, oder?
Nein, deswegen, also das definitiv nicht. Deswegen sollten Maschinenarbeiten immer möglichst ja, effizient, wenn es genutzt werden muss, eingesetzt werden,
Nötigste reduziert.
aufs Nötigste reduziert. Und in unserem Fall findet es jetzt gar nicht statt. Wir machen alles zu Fuß dieses Jahr, auch den Pflanzenschutz.
Okay.
Ja.
Das ist mühsam.
Das ist mühsam. Es ist für uns auch das erste Jahr, aber bislang läuft es ganz gut. Und ja, also wir glauben, dass wir halt. Es ist jetzt aus der Not heraus geboren, aber dass wir unserem Boden einfach noch mal was Gutes mittun, indem wir sagen, okay, wir fahren halt den Pflanzenschutz nicht raus mit Traktoren, selbst wenn es ein kleiner Traktor gewesen wäre, sondern wir laufen das ab. Das ist auch gut für den Körper. Das sind knapp 8 Kilometer, wenn wir da alle Zeilen auf und abgelaufen sind, habe ich das letzte Mal gesehen. Und ja, also.
Ja, es ist ja auch ein trockenes Jahr, ne? Jetzt 2025 und da ist der Perrotdruck nicht so groß, ne?
Nee, also deswegen, also dieses Jahr können wir das auf jeden Fall mal so fahren oder laufen, besser gesagt. Daher wird man das sehen. Wenn das jetzt natürlich ein Jahr wäre wie letztes Jahr, dann könnte es schon anstrengend sein. Aber ich selbst dann könnte ich mir vorstellen, dass es machbar wäre.
Ja. Den ersten eigenen Wein habt ihr dann 2021 gemacht, wenn ich das richtig erinnere, damals noch aus zugekauften Trauben. Was ging euch da durch den Kopf, als der erste Most am Gären war und ihr an den Fässern stand?
Also so den allerersten Wein haben wir sogar 2017 gemacht. Aber das waren quasi Regiearbeiten, die wir mit zwei befreundeten Winzern gemacht haben. Einmal im Rheingau, einmal an der Mosel. Da waren wir auch bei jedem Schritt mit dabei. So ist es nicht. Aber wie du gesagt hast, 21 war dann quasi der erste Jahrgang, den wir hier bei uns am Standort in Ebrach quasi gemacht haben. Da haben wir Trauben zugekauft, genau. Ja, es war schon ein Erlebnis im ersten Moment, weil alles hier neu, die ersten Fässer stehen drin, die Presse, es war ja eine alte Korbpresse, die wir auch hier vom Nachbarn aus dem Nachbardorf quasi bekommen haben und komplett restauriert haben, abgeschliffen oder sandgestrahlt und dann halt komplett neu aufgebaut. Und das war dann schon was Besonderes, da den ersten Saft oder beziehungsweise den ersten Wein dann in die Fässer da zu legen, weil wir ja Maischegärung machen. Das heißt, die Weine waren ja mehr oder weniger schon auf der Maische durchgegoren. Und dann ins Fass zu legen und dann da zu sehen, wie er sich im eigenen Keller entwickelt. Ja.
Aber das waren diese zwei Fässer.
Pia, kam denn der Chris überhaupt nachts ins Bett oder hat er die ganze Nacht beim gärenden Most verbracht?
Also ich glaube, wir standen da beide sehr stolz, wie Eltern neben ihrem Kind standen wir neben unseren zwei kleinen Fässern da in diesem ehemaligen Rinderstall. Die Fässer wirkten zwar etwas sehr verloren, aber für uns war das natürlich das Größte, dass wir jetzt sagen konnten, okay, jetzt ist es ein Weinkeller, aber jetzt stehen da auch zwei Fässer drin. Ja, doch, also war für uns schon immer ein sehr besonderer Moment. Auch
Ja, es ist ja auch
jeder
so, dass,
Handgriff.
dass ich nicht alles alleine machen will im Weinkeller. Also es ist schon so, dass die Pia bei den Schritten mit dabei ist. Auch wenn es in die Weinlese geht und dann die Trauben quasi bei uns sind, ist es so, dass wir die ersten Tage oder sowas schon das zusammen machen. Wenn ich aber quasi beruflich unterwegs bin, dann ist die Pia diejenige, die nach den Trauben guckt oder nach dem Most und alles. Ja. Und sie muss es ja auch lernen, ja, in dem Punkt. So wie ich sie ans Weintrinken rangeführt habe, führe ich sie halt jetzt ans Weinmachen ran.
Ja, was war einfacher, Pia?
Ja, ich glaube, das Weintrinken, weil der Chris kann schon auch ein sehr harter Chef sein. Ja, er hat schon sehr hohen Qualitätsstandard für sich, was das Arbeiten angeht. Auch was hinterher natürlich dann den Keller angeht. Es gehört natürlich dazu, hinterher alles sauber zu machen und aufzurollen. Aber er hat da schon so kleine Mini-Monk-Manieren manchmal. Und denen kann ich nicht immer ganz gerecht werden. Da sage ich dann, okay, roll du denn das Kabel auf oder den Schlauch, weil du hast da dein System und das kriege ich nie so hin. Aber ich bin schon froh, da einfach jedes Mal auch was mitzulernen, weil ich möchte ja auch wissen, warum und wie es funktioniert und dass ich halt einfach auch sehe, wie wir das Produkt hinterher von der Traube in die Flasche dann ja zum Wein veredeln, zum Naturwein, wie wir ihn nennen.
Und dann war es ja dann doch noch mal ein Schritt, Flächen pachten zu können, ne? Und von diesen Flächen, die man dann ja auch über das Jahr hin bewirtschaftet hat, gepflegt hat, dann die ersten, ja, eigenen Trauben zu ernten, oder?
Richtig. Also das war dann schon nochmal eine Umstellung. Klar, Trauben kaufen hier, na, das ist ja, also gerade in der jetzigen Zeit ist es ja überhaupt kein Problem. Aber das ist ja noch, das kann in Anführungszeichen ja jeder, um es mal so zu sagen, ja. Aber draußen Trauben dann auch zu produzieren, bis zum fertigen Produkt, das ist ja das Schöne bei uns bei dem Beruf eigentlich. Ja. Wir haben die gesamte Wertschöpfungskette. Also wir sind von Anfang vom Rebschnitt, wo quasi, oder vom Pflanzen vielleicht ja auch sogar schon, bis hin zum Endverbraucher sind wir ja quasi am Produkt. Und das ist ja eigentlich schon was Besonderes. Das gibt es ja jetzt so nicht immer wieder oder nicht so oft. Und das war dann schon nochmal eine andere Geschichte. Aber auch da war, muss man ganz klar sagen, Freunde und Familie, die dann auch ganz klar gesagt haben, wenn ihr Wein lest, wir kommen. Also auch da war das wieder, dass wir gesagt haben, hey, deswegen ist es auch für uns, Anführungszeichen, relativ einfach zu sagen, okay, wir machen alles mit Handlese und lassen da dann auch die Leute wirklich, wenn da ein faules Bärchen oder sowas dabei sein sollte, die richtig auslesen, weil wir einfach die Manpower auch dahinter haben. Also wir haben da auch dann immer so zwischen 10 und 20 Leute dastehen, ja, und da geht dann auch was voran.
Tagsüber arbeiten, Wein lesen und abends Party, oder?
Ja, die fahren ja dann alle wieder nach Hause. Das ist das andere Schöne dann auch manchmal daran. Man hat dann abends nach der Arbeit auch seine Ruhe.
Ja, die einen oder anderen
Verstehe.
bleiben schon mal auch da, aber es springen ja auch immer die Kinder mit hier rum.
Ja.
Also zu lang darf es dann nicht werden, weil die beenden ja einfach die Nacht am nächsten Tag sehr früh. Und dann geht es ja oft schon weiter. Aber gemütliches Beisammensein ist immer drin.
Ja, ich denke auch, das ist wichtig, ne?
Ja.
Dieses gemeinsame Gefühl, hier haben wir heute was Geschafftes, was Wichtiges, was Gutes und dann schweißt das auch zusammen, ja.
Ja, auch während der Lese ist der Spaß natürlich im Vordergrund. Also es darf ja kein
Richtig.
Arbeitslager werden. Es soll ja den Leuten Spaß machen, dass sie wiederkommen. Da muss ich den Chris manchmal ein bisschen bremsen. Dem geht es manchmal nicht schnell genug. Und ja, aber der Spaß steht schon immer im Vordergrund für all unsere Lesehelfer.
Nun haben wir ja 2025. Wo merkt ihr heute, hier entsteht unsere eigene Handschrift?
Wir lassen uns einfach auch viel mehr Zeit
Zeit,
und
ja.
geben Ecken und Kanten eine Chance. Also das haben wir gelernt in den letzten Jahren, haben da auch wirklich Lehrgeld gezahlt. Wir haben jetzt erst vorgestern zwei Weine aufgezogen, die wir vor 3 Jahren gedacht haben, oh Gott, das war so unser Anfangsfail, den können wir jetzt eigentlich wegkippen und haben es aus Trägheit nicht gemacht. Und jetzt sind wir echt froh drum, weil wir dadurch gelernt haben, Zeit, der Wein braucht einfach nur Zeit. Und das haben wir ihm jetzt eigentlich gegeben und jetzt wird er auf einmal richtig gut.
Also das mit der Zeit musste ich tatsächlich lernen. Also da hat mich auch die Pia ein bisschen mit draufgebracht, weil man wird, wenn man quasi aus normalen Kellern oder normalen Weinkellern rauskommt, wo alles just in time in Anführungszeichen auch gefüllt werden muss und der Wein bis zu einem gewissen Punkt oder bis zu einem gewissen Tag quasi fertig sein soll, weil der Vertrieb sagt, hey, der ist nächste Woche im Angebot oder irgendwo in der Aktion, der muss jetzt gefüllt werden und man als Kellermeister sich aber Gedanken macht, wie man das hinbekommt, dass der auch ohne irgendwelche Mittelchen etc. Quasi seine Idealvorstellungen dann auch bekommt oder seine Idealvorstellungen, wie man sich das vorstellt. Und dann sagt der Vertrieb, nee, das geht nicht. Das ist halt bei uns anders. Ja, also wir mussten dann schon da, oder ich habe dann schon gelernt, mit der Zeit quasi zu spielen und den Weinen die Zeit zu geben, weil die Pia gesagt hat, lass doch mal. Das wird schon. Ja, die hat da ein bisschen mehr vertraut in dem Moment als ich. Ja, weil ich es halt aber auch nicht anders kannte. Ja, da war er dann immer, ja, dann machen wir halt das und das. Ja, und das haben wir halt jetzt da einfach mal gesagt, nee, man muss probieren, geht ja auch über Studieren. Und wenn man sich mit auch den Großen in der Naturweinwelt in Franken beispielsweise unterhält, haben die auch alle gesagt, du musst ja
Gehört
auch
dazu, ja.
menschlich. Ja. Genau, es gehört ja dazu. Und da muss man schon sagen, ist halt der Austausch auch mit den anderen Winzern auch immer sehr wichtig. Ja, dass man da mit denen in Kontakt steht und mit denen da auch spricht. Und die bringen dann auch nochmal einen anderen Input mit. Und
Das ist ja
ja.
das Tolle an dieser Szene
Genau.
eigentlich auch. Also die Naturweinszene ist ja sehr offen und man lernt viel voneinander. Und so hat halt jeder auch die Möglichkeit, irgendwie seine ganz individuelle Handschrift rauszuarbeiten. Weil selbst wenn ich jetzt das Gleiche mache wie ein Winzerkollege oder eine Kollegin, ich könnte die den gleichen Wein hier vor Ort produzieren. Und so spiegelt sich in jeder Flasche einfach der eigene Boden, der eigene Keller, die eigene Philosophie, wie lange man vom persönlichen Geschmacksprofil meint, dass man es auf der Maische lässt und so weiter. So arbeitet man sich, glaube ich, jeder seinen Stil dann peu à peu raus.
Dann lasst uns doch die Thematik Naturwein noch mal so ein bisschen vertiefen. Es heißt ja, Wein wird aus Trauben gemacht, ne? Wein ist ein Naturprodukt, so sagt man das auch. Aber das ist ja letztlich eine sehr, sehr romantische Vorstellung. Und leider ist diese Vorstellung sehr, sehr oft auch ganz falsch. Weil tatsächlich gibt es in der EU, das wisst ihr nur zu gut, ich weiß nicht, über 50 oder 60 zugelassene Zusatzstoffe und Verfahren. Auf den Etiketten taucht aber in der Regel nur der Schwefel auf.
Das ändert sich ja jetzt ein
Das
bisschen.
ändert sich, genau. Das ist gerade dabei, sich zu ändern. Aber das hat lange Zeit natürlich auch den Fokus so ein bisschen auch in der Naturweinszene auf den Schwefel, zumindest in der Kommunikation nach draußen gelenkt, was meines Erachtens nicht so ganz günstig war. Was ist für euch Naturwein? Warum Naturwein? Was begeistert euch daran? Und ja, was fordert euch auch heraus?
Also wenn ich das auch mal anfangen darf. Also Naturwein ist ja sowieso ein sehr schwieriger Begriff. Ne? Es ist ja nicht 100% definiert in Deutschland. Jeder interpretiert das ja auch anders. Selbst die Händler interpretieren den ja auch komplett anders. Der eine sagt, bis 30 Milligramm Schwefel ist es noch Naturwein. Der andere sagt, bis 50. Das ist ja sehr, sehr schwierig. Ja? Und also wir haben jetzt für uns mal so ein bisschen die Definition halt so gesteckt. Also wenn nichts zugesetzt, gar nichts gemacht ist, also wenn der Wein wird, also die Trauben quasi wirklich reinkommen, vergären und dann auch so direkt in die Flasche geht, dann würden wir das als Naturwein bezeichnen, weil dann haben wir ja auch nichts gemacht. Ja? Weil wenn ich Schwefel noch ein bisschen hinzusetze, ist es ja, habe ich ja doch irgendwo am Wein ein bisschen was verändert. Ja? Und deswegen ist es bei uns quasi so ein bisschen zwei, also das andere, wenn wir würden nur Schwefel oder wir setzen im Notfall nur Schwefel hinzu. Das ist bei uns eher so ein Stilelement. Und wir entscheiden das auch immer vorher. Wir probieren quasi die Weine alle einmal durch, ziehen uns da fünf Flaschen raus, versetzen die mit verschiedenen Schwefelgaben und dann gucken wir einfach mal auch über die Tage hinweg, bleiben die Flaschen offen, braucht er das wirklich oder braucht er das nicht? Ja, und wenn er ein bisschen Schwefel kriegt, dann ist es bei uns aber auch nur maximal so um die 20 oder 30 Milligramm. Also bei dem einen oder anderen wäre es immer noch Naturwein. Wir interpretieren das Ganze eher als Low Intervention dann. Also deswegen haben wir quasi zwei Schienen in dem Punkt, Low Intervention und diese Naturwein. Ja, also Naturwein ist bei uns wirklich, wenn gar nichts gemacht ist. Und selbst dann ist es ja so, die Hefen produzieren ja auch Schwefel,
Ja,
also
klar,
Gesamtschwefel.
ja.
Ja, also es gibt eigentlich keinen Wein, der keinen Schwefel hat. Das muss man sich auch immer noch so ein bisschen vor Augen haben. Aber wir haben halt bei dieser Linie dann halt nichts gemacht, also nichts zugesetzt sozusagen. Ne? Genau, und das ist halt schon, das ist schon die Herausforderung, weil man sich halt ganz anders auch den Kopf machen muss, wie man im Weinberg arbeitet, wie man da rangeht, und wie das dann am Schluss auch wird.
Und was sind da eure bisherigen Erfahrungen? Also brauchen manche Weine einfach diese minimale Schwefelgabe und andere brauchen es nicht? Das ist einfach so? Oder hängt das an ganz bestimmten Voraussetzungen, die ihr auch steuern könnt?
Also ich denke, es ist auch die Zeit. Je länger man, also bei uns ist es quasi so, wir machen Maischegärung, da sind sie eigentlich meistens mindestens eine Woche auf der Maische. Drunter gibt es eigentlich seltenst was.
Ja, drüber.
Eher länger, genau. Dann pressen wir das Ganze ja über so eine alte Korbpresse ab. Wir lassen sie dann im Holz vergären oder lagern sie im Holzfass. Das sind alles gebrauchte Barriques oder 500er. Und da bleiben sie halt dann drin. Und dann ist es eigentlich die Zeit. Wenn man merkt, wir müssten, der Wein beispielsweise, das ist mein blödes Beispiel, der Wein geht aus und wir müssten nachfüllen, weil Kunden da sind, die sagen, sie wollen den Wein jetzt unbedingt haben und etc. Ja, das ist so dieser Klassiker, was man auf vielen Weingütern ja immer hat. Ja. Das wären dann schon Weine, wenn ich sage, okay, da müsste man eine kleine Partie quasi rausmachen. Dem würde ich, glaube ich, ein bisschen Schwefel geben. Jetzt so aus dem Bauch raus, weil der halt noch nicht ganz so weit ist. Der hat sich noch nicht hundertprozentig selbst gefangen. Ja, je länger die Weine, jetzt haben wir ja auch noch Käuperböden, wo ich auch noch mal sage, gerade der Käuper braucht noch mal länger als jetzt beispielsweise so ein Muschelkalk aus Nordheim oder Sommerach, ja, die ja doch schneller und präsenter da sind. Der Käuper braucht noch mal deutlich länger. Und da ist einfach wirklich die Zeit. Und je länger die bei uns im Fass bleiben, da denke ich schon gar nicht mehr an irgendwas. Die werden dann probiert und dann werden die auch so gefüllt. Da stellt sich die Frage gar nicht mehr, ob da noch 10, 20 Milligramm Schwefel dazukommen oder nicht.
Okay, aber die haben natürlich dann, die sind durchgegoren, ne? Komplett,
Ja.
die haben BSA absolviert,
Die haben alles gemacht.
die haben alles gemacht, die sind fertig sozusagen, ne?
Ja. Also deswegen, was klingt jetzt blöd, was soll denn da dann auch noch groß passieren? Also der Wein ist durchgegangen, hat 0,0 Restzucker oder 0,1, hat seinen BSA gemacht. Wir lassen den ja dann absetzen und pumpen quasi, also wir bewegen die Weine ja auch sogar nur zweimal eigentlich. Einmal, wenn sie quasi von der Presse ins Fass gehen und dann vom Fass eine Etage höher in den Abfülltank quasi und von da aus fließen sie dann per Falldruck in den Füller. Und der wird quasi nur zweimal gepumpt und beim Pumpen quasi aus dem Fass raus in den Abfülltank ist es so halt das bisschen Hefe, was da mitgeht, weil das kannst du nicht 100% trennen. Ja, und das bisschen Hefe, was mitgeht, ist quasi unsere Trübung und die Hefe ist ja auch nochmal ein Schutz.
Schutz, ja,
Ja.
absolut.
Und deswegen sage ich dann ist die Zeit dabei, dann ist dieses bisschen Feinhefe mit dabei, dann kann ich den Schwefel auch getrost weglassen.
Das heißt, wenn du von ihr gesunde Trauben erntet, die auch von ihrer Mikrobiologie her richtig gut und kraftvoll und gesund sind, mit allem ausgestattet, was eben so eine gesunde Traube ausmacht, dann sind eure Erfahrungen, wenn man dann im Keller einerseits sauber arbeitet und auf der anderen Seite dem werdenden Wein Zeit lässt, ihn lange bei seiner Mutter der Hefe lässt, dann hat er alles, was er an Schutz braucht, um ohne fremde Hilfe dann auch in die Flasche gefüllt zu werden.
Also das ist halt das, wie wir jetzt die Erfahrung gemacht haben. Also bei uns, bei den Weinbergen und bei unseren Trauben, wie wir das jetzt gemacht haben. Das ist natürlich bei jedem anders auch wieder, ne? Wie auch die eigene Kellerflora etc. und sowas ist.
Okay, du willst sagen, verallgemeinern kann man es vielleicht nicht.
Verallgemeinern nehmen möchte ich es nicht, sagen wir es so. Das ist wirklich, weil es ist ja auch so, wenn das ist ja auch in jedem Weinkeller auch so, wenn ich beides mal den gleichen Most beispielsweise habe und denen zwei verschiedene Tanks gebe. Und da alles gleich mache, habe ich trotzdem zwei verschiedene Weine, weil die Weine sich ja auch innerhalb immer komplett anders entwickeln. Deswegen komplett pauschalisieren kann man in der Weinwelt eigentlich gar nichts.
Und Pia, würde der Chris, wenn du ihn nicht ab und zu mal zurückhältst, die Weine schon früher auch abfüllen?
Es ist unterschiedlich. Also bei manchen hat er den natürlich diesen wirtschaftlichen Aspekt dahinter, zu sagen, oh, wir müssten jetzt mal füllen. Aber eigentlich ist er eigentlich der Spieler im Keller, der sagt, oh, ich liebe diese ganzen Langzeitgeschichten. Im Grunde müssten wir jedes Jahr einen kompletten Schwung neuer Fässer kaufen, weil er eigentlich frühestens nach 3 Jahren, glaube ich, seine Weine auf den Markt bringen möchte, wie er sich das so zusammenreimt, aber es ist natürlich nicht möglich. Also man kann nicht 3, 4 Jahre komplett in Vorleistung gehen und alles jedes Jahr neu anschaffen. Das ist nicht machbar, aber gerade diese Langzeitspielereien, das sind schon sein Steckenpferd, aber er kämpft ja innerlich, glaube ich, immer ein bisschen zwischen diesem wirtschaftlichen und dem, ja, dieser eigenen Vorliebe für diese langen Reifezeiten im Fass. Aber ich muss immer gucken, dass ich die Waage halte bei ihm.
Ja, ich verstehe, das ist das
Ja.
ausgleichende Element, wie viele Frauen. Wie funktioniert denn eure Entscheidungsfindung im Falle, wenn es wirklich mal auch unterschiedliche Meinungen gibt? Wird dann diskutiert, bis man da zusammenkommt oder wie läuft's?
Der Chris sieht ja meistens die fachliche Seite. Ich gehe ja trotzdem immer noch, obwohl ich ja von ihm sehr viel in die Schule geschickt wurde, sage ich mal, in die Weinproduzenten oder ja, also ins Probieren und ins Herstellen. Wenn es da Unstimmigkeiten gibt, dann gehen wir raus an unsere Freunde und lassen die auch mal mitprobieren. Weil da jetzt wenige auch vom Fach dabei sind. Wir wollen einfach auch dieses laienhafte
Ja.
Feedback. Das ist uns unglaublich wichtig und da geht der Chris manchmal sehr von seiner fachlichen Position aus und da versuche ich ihn dann oftmals nochmal wegzuholen und zu sagen, du darfst es nicht immer als Winzer sehen. Du musst es auch als jemanden, der kommt und da von der Materie keine Ahnung hat, der einfach da reinriecht und reinschmeckt und die Position müssen wir genauso hören. Und da gehen wir dann einfach querbeet an all mögliche Freunde und Bekannte, die auch einfach mal bei uns tagsüber hier so vorbeischneien. Den schenken wir dann einfach mal was ein und sagen, ohne irgendwas vorher mitzuteilen, einfach gib mal ein Feedback.
Ja, was ich von Anfang an hier raushöre bei euch, es ist vieles sind auch Lernprozesse und wenn man offen ist für diese Prozesse und genau hinschaut, dann kann man jeden Tag und bei all diesen Dingen, die ihr tut, immer wieder was Neues lernen, weil man kann auch auf relativ vertraute Prozesse immer wieder auch mal mit einem anderen Auge gucken, mit mehr Erfahrung, mit mehr Abstand, mit mehr Nähe. Und schon hat sich der Blickwinkel verändert und das, was man sieht, sieht ein bisschen anders aus. Und wenn man, ich glaube, diese Sensibilität bewahrt, sich bewahrt, dann ist das ungeheuer wertvoll, auch um ja, sich ständig auch weiterzuentwickeln, ne?
Ja, das
Richtig.
definitiv.
Ja, diese Betriebsblindheit ist das ja oft.
Ja, auch, dass man nicht ein Muster auf alles drauflegen kann oder die fertige Schablone. Wir haben jetzt vor kurzem nochmal ein Stück Silvanerfläche mit übernommen und da war es uns einfach ganz wichtig, auch den Weinberg in sich kennenzulernen. Und da war ich dann auch mal einen ganzen Abend draußen und bin einfach nur durchgelaufen, auch barfuß, um den Boden zu spüren, um auch die Windbewegungen mal, also das sagt einem unglaublich viel drüber aus, bloß weil 20 Meter weiter auch ein Weinberg von uns steht oder 100 Meter weiter, heißt das nicht, dass das die gleichen Bedingungen sind. Und da finde ich, muss man einfach immer, ja, immer offen bleiben für alles, was sowohl der Weinkeller als auch der Weinberg halt einem auch mitteilen möchte in dem Sinn.
Ja, und ihr habt ja auch noch in einer anderen Phase was gelernt oder man könnte auch sagen Lehrgeld bezahlt. Ich spreche an auf die GbR-Zeit, ne, 23 bis 25, mit Bekannten ein zweites Weingut geführt. Was war damals die Idee dahinter?
Also ursprünglich kam das Ganze ja daraus, ich habe 22 den Job gewechselt, bin ja quasi vom Winzerkeller raus in den Vertrieb. Und in meiner neuen Arbeitsstelle bin ich fürs Gebiet Franken quasi zuständig. Alles, was der Winzer so braucht, Kellereibedarf oder Flaschen etc., kriegt er bei der Firma, wo ich angestellt bin, bei der Firma Klug. Und da habe ich quasi den Fred Ruppert kennengelernt. Und der macht das Ganze mit seinem Vater seit 30 Jahren Bioland gefühlt, ja, schon immer. Und die haben den Mariengarten in Kirchschwimmbach gehabt. Und da war das Ganze so, dass ich quasi, dass der Fred dann auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, das passt ja super. Ich will von meiner Fläche her sowieso abbauen, dann könntest du oder ihr das Ganze langsam aufbauen und das können wir über die nächsten 5 bis 10 Jahre so ziehen. Dass er quasi seine Fläche langsam runtergeht und wir langsam hochgehen. Das wäre natürlich perfekt gewesen für uns. Und dann war es aber so, dass der Fred dann gesagt hat, hey, ich kann das Ganze gesundheitlich nicht mehr so. Ich muss das von heute auf morgen mehr oder weniger abgeben. Und dann haben wir gesagt, hey, das können wir nicht. Ja, wir haben zwei kleine Kinder, von heute auf morgen nochmal 2,5 Hektar mehr. Wie sollen wir das machen? Na? Und dann hat er quasi zwei Bekannte ins Spiel gebracht von ihm. Und wir waren im ersten Moment noch voll auf einer Wellenlänge. Das hat alles super geklappt. Und dann haben wir gesagt, okay, mit denen machen wir das. Und damit es einfach von unserem Betrieb, den wir ja vorher schon hatten, getrennt ist, haben wir da quasi ein eigenes Weingut gegründet gehabt und der damit quasi nur den Mariengarten in Kirchschwimmbach. Und ja, es ist halt dann auch so, klar, wir sind da 23 eingestiegen mit denen zusammen, haben da dann Fred unterstützt, haben dann da durch diese Unterstützung quasi auch die ersten Trauben bekommen, und als wir dann 24 die ersten Weine dann auch gefüllt haben und es in die Vermarktung ging, hat es halt dann einfach irgendwo zwischenmenschlich nicht mehr so ganz gepasst, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, warum wir dann auch dann gegen Ende 24, Anfang 25 dann für uns gesagt haben, hey, bevor wir da jetzt noch weiter Energie und Zeit, Geld, wie du auch gesagt hast, investieren, ziehen wir einfach die Reißleine, ja.
Wir dachten ja, es ist das Problem, jemanden zu finden, der mit uns den Weinberg dort eher in dieser Naturweinphilosophie führen möchte. Das hat ziemlich schnell gematcht eigentlich. Aber man muss sich halt auch hinterher darüber einig sein, wie man von der Vermarktung, wie man auftreten möchte, auch ja, wie man sich in der Community ein bisschen einfindet in der Naturweinszene. Und da sind wir einfach irgendwie nie auf eine Wellenlänge gekommen, auch wenn man es versucht hat. Und dann ist es besser, wenn man dann einfach auch sagen kann, wenn man sich selber eingesteht, dass was nicht funktioniert, als wenn man dann krampfhaft an einem Projekt festhält, das eigentlich nur noch einen Magenschmerzen bereitet. Und ich glaube, so ist es jetzt einfach der bessere
Ja.
Weg. Wir können agieren, wie wir es für gut halten, die anderen beiden, wie sie das möchten. Und ich glaube, das sind beide Seiten jetzt auch zufrieden damit.
Pia, wo steht ihr heute, wenn du bilanzierst und wo willst du hin? Was sind die nächsten Projekte?
Also im Weinberg ist das nächste Projekt auf jeden Fall der Vitiforst, also dass wir wieder mehr Bäume im Weinberg integrieren, wie wir das früher hatten, wenn man die Weinbergspfirsiche oder sowas bedenkt. In Kroatien sind es ganz viel die Mandelbäume. Da muss einfach wieder mehr Symbiose her im Weinberg, auch bis hin zur Schafshaltung, um ja, die Zwischenbegrünung zu regulieren. Einfach wieder dieses ja, Miteinander zwischen Mensch, Natur und Tier im Arbeitsalltag. Das ist so die nächsten Schritte, zumindest im Weinberg.
Okay, denkt ihr auch an neue Sorten, veränderte Methoden für den Ausbau? Ist das ein Thema oder habt ihr da eure Prioritäten schon gefunden?
Also Sorten natürlich auch. Gibt ja so auch Spinnereien von uns. Weil es gab ja in Ebrach früher auch Weinberge, so ist das nicht. Wir haben ja ein riesengroßes Zisterzienserkloster in Ebrach und der Abt Degen hat ja auch damals den Silvaner nach Franken gebracht. Also wir haben ja auch hier in Ebrach Weinbaugeschichte, um es mal so zu sagen. Und den alten Weinberg, wo früher die Mönche quasi ihre Weinreben hatten, der ist zum Teil auch noch möglich, dass man bepflanzen könnte. Und das wäre natürlich schon ein Traum, wo man sagt, hey, da würden wir gerne hingehen. Und dann da aber auch würden wir klassisch logischerweise Silvaner auf jeden Fall ein bisschen was pflanzen, würden aber auch hingehen und sagen, historische Rebsorten wie Grünfränkisch oder Fränkisch Burgund als Rotweinrebsorte finde ich ganz interessant. Sowas, aber auch, wie du jetzt in deiner Reihe ja auch hast, die Piwis. Na, also wir konnten in der GBR quasi ja auch Erfahrungen mit Piwi sammeln. Sauvignac, Muscaris, Sauvignon Gris, Helios, Johanniter. Das waren so die Trauben oder die Piwis, die quasi da auch angesetzt waren. Sehe ich schon oder sehen wir auch als ganz klaren Vorteil, weil wie es ja bei dir in der Reihe jetzt auch immer wieder gesagt wurde, der wirtschaftliche Aspekt ist ja immer noch ein großer Punkt im Weinbau. Und wenn du einfach als Biobetrieb beispielsweise deine 8 bis 10 Mal spritzen musst oder Pflanzenschutzmittel austragen musst, weil wir halt nur Kontaktmittel haben. Und bei Piwi-Rebsorten, die einfach von Natur aus dann oder durch die Züchtung quasi ihre Resistenz mitbekommen, du vielleicht nur dreimal raus musst, das ist halt schon ein riesengroßer Unterschied. Ja, und das erspart dir Zeit. Das macht das Ganze natürlich auch wieder ein bisschen besser, weil du die Zeit natürlich woanders nutzen kannst. Und im Moment ist es einfach so, jeder muss sein Augenmerk mal aufs Marketing irgendwo legen und auf den Verkauf. Oder du kannst in dem Punkt dann auch wieder mehr Zeit reinbringen, indem du halt sagst, hey, du kannst da Schafe besser halten, weil du halt nur dreimal rein musst, um Pflanzenschutzmittel zu halten. Das sind halt dann alles schon Argumente, ne? Und die neuen Rebsorten, über die Namen lässt sich alles streiten, aber die Geschmacksprofile sind ja, also das ist ja alles kein Problem mehr.
Ja, absolut. Ja.
Es ist einfach die Zukunft des Weinbaus. Also wenn man über nachhaltigen Weinbau spricht, muss man immer auch über Piwis sprechen. Das
Absolut.
ist einfach die Zukunft. Da geht kein Weg dran vorbei.
Das muss ja nicht 100% sein,
Nein,
sondern
man kann ja durchaus den Silvaner in Franken nach wie vor hochhalten.
absolut,
Man
ja.
kann auch erinnern an historische Rebsorten wie jetzt den Grünfränkisch. Die haben ihre Daseinsberechtigung, aber die Zukunft werden die Piwis darstellen.
Und für euch ist Wachstum ein Ziel oder ist der Charme der Kleinheit euer Kapital?
Ja, das langsame Wachstum. Also es ist ja schon,
Gesundes Wachstum.
ja, gesundes Wachstum. Es ist das Ziel da, dass ich mache es jetzt im Haupterwerb, der Chris macht es noch im Nebenerwerb, dass wir beide irgendwann als und hier als Familie gut davon leben können. Aber es muss halt, gerade in dem aktuell sehr angespannten Weinmarkt, es muss halt ein gesundes, langsames, ja, oder stetiges Wachstum stattfinden. Von heute auf morgen geht's nicht.
Ja, das klingt vernünftig. Wenn ihr zurückguckt, was war euer bisher schönster Moment mit Kasai?
Die Hochzeit.
Ja,
Weil,
das ist der Grundstein von
genau, weil das ist halt der
Kasai.
Grundstein so an dem Punkt, ne?
Die Hochzeit.
Ja, und auch wirklich hier der Einzug auf unserem Hof, weil
Ja.
wir wussten, jetzt geht's los. Also jetzt können wir wirklich als Weingut dann auch ja agieren oder anfangen. Das sind so die schönsten Momente. Und wenn man halt dann das erste Mal, wenn man das erste Mal eine abgefüllte, seine erste Flasche eigentlich mal aufzieht, also nicht nur gefüllt hat, sondern mal irgendwo hingeht und dann sagen kann, hier, das ist jetzt unser Wein aus unserem Keller von uns Mühlen.
Also mehr als nur einen schönen
Ja,
Moment.
es sind mehr Momente.
Und wenn euch jemand fragt, nach einem Rat für den Start in die Selbstständigkeit, was sagt ihr dem?
Ja, machen. Immer zutrauen und nicht vom Weg abbringen lassen, weil Zweifler gibt es immer. Aber die kommen auch nicht weit.
Ja. Und Chris, ist Weinmachen eher harte Arbeit oder purer Genuss?
Es kann sowohl als auch sein, um es mal so zu sagen. Klar, es ist harte Arbeit, weil man halt viel, also wir halt viel mit Handarbeit machen, ja, allein das Pressen. Aber es ist halt auch Genuss, wenn man dann sieht, jetzt beispielsweise bei uns, unser Kleiner, der ist jetzt 4, der permanent sagt, Papa, ich will wieder Weintrauben pressen. Ja, das können wir halt jetzt noch nicht. Ja, es dauert jetzt noch einen Moment, weil die halt auch dann Spaß finden. Wenn wir die Presse beispielsweise bestücken, dann dürfen sie da mit drauf rumlaufen, damit da noch ein bisschen was reinpasst. Oder wenn wir die Trauben einmal kurz unterstampfen, dann dürfen sie da auch mithelfen und das macht ihnen dann schon Spaß. Das ist dann der Genuss in Anführungszeichen eigentlich. Ne?
Es ist Arbeit, aber trotzdem auch
Genau.
Familienzeit, wertvolle Familienzeit.
Richtig.
Ja, also man kann viel auch in der Familie an Zeit gemeinsam verbringen, ne?
Auch während der Lese oder da gibt es ganz viele Momente, wo wir einfach Arbeit und wertvolle Familienzeit verbinden können miteinander. Und das ist halt auch das Positive an diesem Beruf mit.
Ein Kompliment möchte ich noch loswerden, ihr beiden. Ich habe gestern Abend mit meiner Frau euren Silvaner Pur oder Pure geöffnet und verkostet. Wir hatten beide sehr, sehr viel Spaß. Das hat, ich würde mal sagen, richtig gefunzt, hat gut gepasst. Wir saßen erst auf der Terrasse. War so ein lauer, sonniger Abend. Und dann haben wir den auch noch zum Essen weitergetrunken. Der hatte, was uns beiden sehr gefallen hat, das war diese schöne Balance, die ihn auszeichnet zwischen auf der einen Seite sehr viel Energie, Lebendigkeit und Saftigkeit, Trinkfluss, der auch damit einherging und gleichzeitig aber am Gaumen hatte er auch sowas Einschmeichelndes, sowas, ich würde sagen, cremiges, dichtes, ohne da irgendwie auch nur ansatzweise von Fülle zu strahlen. Er war schlank, aber hatte trotzdem so eine haptische Tiefe, Cremigkeit, würde ich sagen, ja, und trotzdem diese Energie. Und das war permanent so ein, ja, so ein Spiel, so ein Wechselspiel auch der Eindrücke, die wir mit ihm hatten. Und insofern haben wir einen sehr, sehr schönen Abend, sicherlich auch durch diesen euren Silvaner gestern Abend erlebt. Also vielen Dank,
Das
vielen Dank
freut uns.
dafür.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank für dieses
Ja.
tolle Feedback.
Ja, ihr zwei, ich wünsche euch auf eurem weiteren Weg alles, alles Gute, drück euch die Daumen, dass eure Ziele, eure Visionen in Erfüllung gehen und dass ihr dranbleibt. Dass ihr dranbleibt und auch dann vom Markt das notwendig gute Feedback bekommt für das, was ihr tut.
Dankeschön, ja.
Dankeschön, ja.
Hoffen wir auch drauf. Also wir werden auf jeden Fall weitermachen, je nachdem, egal was für Feedback kommt.
Also, habt eine gute Zeit.
Dankeschön, du auch.
Tschüss, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Pia und Chris von Kasai Winemaking. Zwei Menschen, die mit Mut, Haltung und ganz viel Handarbeit einen Ort geschaffen haben, an dem Wein wieder zurück zur Natur findet und vielleicht auch zurück zu sich selbst. Was mich besonders beeindruckt hat, wie viel Liebe zum Detail, wie viel gemeinsames Nachdenken und wie viel Bereitschaft zum Lernen in ihrer Arbeit steckt und wie konsequent sie ihre Idee von Wein verfolgen, mit allen Umwegen, die dazugehören. Wenn dich diese Folge inspiriert hat und du spürst, dass du Wein noch besser verstehen willst, dann schau dir gern die kommenden Webinare an. Und wenn du bereit für mehr bist, für mehr Tiefe, Struktur und ein echtes Verständnis von Wein, dann lade ich dich zur Weinkenner Masterclass ein. 6 Monate, viele Aha-Momente und Menschen, die Wein genauso ernst nehmen wie du. Dein Shortcut zur Exzellenz. Für heute sage ich Danke. Schön, dass du dabei warst. In 2 Wochen geht es weiter hier bei Genuss im Bus. Wir bleiben in Franken und sprechen dann mit einem Winzer, der in einem Gebiet zu Hause ist, das noch bis vor ein paar Jahren als klimatisch weitgehend ungeeignet, weil viel zu kalt für den Weinbau galt. Was sich geändert hat und weshalb das Gebiet heute als Geheimtipp gilt, erfahrt ihr, wenn ihr wieder einschaltet und bei der nächsten Folge von Genuss im Bus dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.